Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Heute mit Christoph Reimann. Guten Abend. Kultur wozu? Das ist der etwas polemische Titel, unter dem heute Nachmittag in Berlin diskutiert wurde. Es ging natürlich um die Sparpläne des Senats und der vielfach kritisierte Kultursenator Joe Cialo war geladen, um Rede und Antwort zu stehen. Dann, das Ballett Hamburg hat heute die erste Uraufführung unter dem neuen Intendanten Demis Volpi gezeigt. In der Archäologie gibt es einen handfesten Skandal, der die Wissenschaft nachhaltig beschäftigen könnte. Und eine Ausstellung feiert das Werk der bislang oft wenig beachteten Textilkünstlerin Lise Gouyer. Aber zunächst richten wir den Blick nach Syrien. Nachdem islamistische Rebellen den langjährigen Machthaber Bashar al-Assad gestürzt haben, überschlagen sich da die Meldungen. Laut dem scheidenden US-Präsidenten Biden hat sich eine historische Gelegenheit für Syrien eröffnet. Der alte Machthaber Assad ist, nach Angaben des Kreml, in Moskau. Ja, und die Syrer, die sind heute auf die Straße gegangen. Feiernde Menschen in Syrien. Am Abend war ich verbunden mit der ARD-Korrespondentin in Kairo, Anna Osius. Hielt denn die Feierstimmung bis in den Abend an?
Man muss sagen, die Euphorie heute war sehr, sehr groß, vor allem in der Hauptstadt Damaskus, wo wir wirklich Tausende auf den Straßen gesehen haben. Die Bilder von dem langjährigen Diktator Bashar al-Assad von den Wänden gerissen haben, die Statuen umgeworfen haben und immer wieder hörten wir dieses Wort Freiheit, weil das eben die große Hoffnung ist, die viele Syrer jetzt haben. Man muss sagen, dass es trotzdem heute auch in Damaskus zu Unruhen kam. Das heißt, wir hören, dass das Gebäude der Staatssicherheit brennt, dass auch die Empfangshalle des Präsidentenpalastes gebrannt haben soll. Es sollen Schüsse gefallen sein und deswegen wurde heute Abend eine Ausgangssperre ausgerufen von den Milizen, die bis morgen früh gilt.
Die islamistische Gruppe Hayat Tahrir al-Sham, also kurz HTS, hatte mit verbündeten Milizen in der Nacht Damaskus eingenommen. Olaf Scholz hat den Sturz Assads als eine gute Nachricht bewertet. Doch der Rebellenkommandant al-Julani hat eine dschihadistische Vergangenheit. Wie präsentiert er, wie präsentieren sich die Rebellen aktuell vor Ort?
Al-Julani übt momentan den Staatsmann in all seinem Auftreten, in seinen Worten. Er betont, dass das neue Syrien ein Syrien für alle Syrerinnen und Syrer sein soll, egal welcher Volksgruppe, welcher Konfession. Aber viele haben natürlich Zweifel, ob das ernst gemeint ist oder ob das jetzt momentan nur Lippenbekenntnisse sein könnten. Und ob er so etwas wie ein Wolf im Schafspelz ist und nachher sein wahres Gesicht zeigt, denn Sie sagen völlig richtig, er hat eine dschihadistische Vergangenheit, er war Anführer des syrischen Ablegers von Al-Qaida, hat sich dann medienwirksam losgesagt, aber ob das wirklich ein ernst gemeintes Lossagen ist oder ob es eben doch noch ein ganz anderes Gesicht gibt, was er uns irgendwann offenbaren wird, das werden die nächsten Tage, die nächsten Wochen zeigen.
Das Rebellenbündnis ist ja nach allem, was man weiß, recht heterogen. Besteht denn die Gefahr, dass der Umsturz der Beginn eines neuen, brutalen Ringens um Macht ist?
Ja, diese Gefahr besteht auf jeden Fall, wenn wir uns anschauen in der Region, wie es in anderen Ländern geschehen ist nach dem Sturz von langjährigen Diktatoren, sei es im Irak, sei es in Libyen, sei es im Sudan oder auch in Ägypten. Überall dort ist es danach zu schwierigen Situationen gekommen und überall mussten wir sehen, dass eine Diktatur zu beenden das eine ist, aber dass das Neue nicht unbedingt besser sein muss. Und das ist die große Gefahr, vor der auch Syrien steht. Viele dieser ganz, ganz vielen Gruppierungen, die es in Syrien ja gibt, waren jetzt gerade geeint in dem Wunsch, Assad zu stürzen. Das ist ihnen gelungen. Aber jetzt könnte es sein, dass sie sich zurückbesinnen auf ihre eigenen Interessen und dass es da durchaus Konflikte geben könnte. Wir sehen bereits, dass es beispielsweise ein Bombardement von islamistischen Milizen im Norden gegen die Kurden gegeben hat. Also auch da könnten Fronten aufbrechen.
Syrien hat natürlich eine wichtige geopolitische Lage. Was bedeutet der Regierungssturz für die Region?
Dieser Regierungssturz ist definitiv für die Region ein Erdbeben. Es bedeutet sehr viel, denn Syrien hatte eine wichtige Rolle. Nehmen wir zum Beispiel den eng mit dem Assad-Regime verbündeten Iran. Für den Iran war Syrien die unmittelbare Achse des iranischen Widerstands, die ja von Teheran über Damaskus bis hin zum Mittelmeer nach Beirut ging, in den Libanon. Und diese Achse ist jetzt durchbrochen. Das heißt, man sagt, der Iran ist geschwächt durch das, was jetzt in Syrien geschehen ist. Auch für Russland hat das natürlich Auswirkungen. Russland war der andere große Verbündete von Machthaber Assad. Und Russland will immer einen Einfluss im Nahen Osten behalten. Aber die große Frage wird sein, wird das möglich sein unter den neuen Machthabern in Syrien, wer immer die sein werden? Die große Frage ist, ob all die vielen Auslandssyrerinnen und Syrer, die sich bereits Gedanken gemacht haben, wie ein neues Syrien aussehen könnte. Es gibt da ja sehr viele Pläne, ob die jetzt Gehör finden oder ob sie untergehen in neuem Gefechtslärm, weil eben die militanten Gruppen vor Ort doch wieder stärker sind.
Worauf wird es nun in den nächsten Tagen ankommen?
Es wird darauf ankommen, dass Gespräche möglich sind, dass diese Exilsyrerinnen und Syrer auch gehört werden und dass das, was dort jetzt geschehen soll, auch ernst gemeint ist. Und es ist momentan unglaublich schwierig, eine Prognose abzugeben, wie das weitergehen wird. Was auch denkbar ist, ist, dass beispielsweise die Türkei, die eine ganz wichtige Rolle in Syrien spielt und ganz klare Interessen hat, es geht einerseits darum, die Kurden zurückzudrängen, die Vorherrschaft der Kurden im Norden zu beschränken und andererseits die vielen syrischen Flüchtlinge aus der Türkei zurückzuschicken nach Syrien. Das sind die Pläne von dem türkischen Präsidenten Erdogan. Deswegen steht er dem Vormarsch der Islamisten jetzt sehr wohlwollend gegenüber. Und es könnte natürlich sein, dass es da auch Absprachen gegeben hat und dass jetzt eben da ein Konflikt neu aufbricht, dass nämlich sich eben die islamistischen Milizen auch gegen die Kurden wenden, um diese zurückzudrängen. Heute Abend hat es bereits eine Warnung der USA gegeben, die ja mit den Kurden verbündet sind, die ganz klar HTS gewarnt haben und gesagt haben, nicht weiter vorrücken Richtung Kurdengebiete.
Das Regime Assad ist beendet, doch viele Fragen sind offen. Informationen waren das von Anna Osius. Vielen Dank.
Dankeschön.
130 Millionen Euro weniger ab dem kommenden Jahr. Die Kürzungen im Berliner Kulturetat haben für viel Ärger und auch für große Ängste gesorgt. Nach Informationen des RBB wurden die Kürzungen großer Theaterhäuser jetzt doch nochmal deutlich abgemildert. Nicht aber die der vielen kleinen Institutionen. Schwer in der Kritik sowieso steht der Kultursenator Joe Cialo. Ihm wird vorgeworfen, sein Ressort nicht angemessen zu verteidigen und nicht mit den betroffenen Institutionen zu sprechen. An der Berliner Schaubühne hatte Cialo heute Mittag im Format Streitraum die Gelegenheit, das nachzuholen. Barbara Behrendt war dort. Wie aufgeladen war denn die Stimmung vor Ort?
Ja, die Stimmung war so irgendwo zwischen Wut, Verzweiflung und Kampfgeist. Es gab schon vor der Diskussion eine Demo vor der Schaubühne mit gut 100 Leuten. Darunter natürlich vor allem die, die es vermutlich hart treffen wird. Also die Menschen von der Kulturraum GmbH zum Beispiel, die sich um Arbeitsräume für 3000 KünstlerInnen kümmert. Die soll abgewickelt werden. Oder die Leiter vom Ballhaus Naunienstraße und vom Kindertheater Schaubude, die noch nicht wissen, was die Kürzungen für sie bedeuten. Bei der Diskussion dann gab es auch immer mal Zwischenrufe, später dann auch starke Beiträge aus dem Publikum. Aber dass auf dem Podium dann trotzdem ruhig und strukturiert gesprochen werden konnte, das lag an der wirklich exzellenten Gesprächsführung von der Gastgeberin Caroline Ehmke. Die hat dafür gesorgt, dass sich hier alle respektvoll ausgetauscht haben und dass auch der Senator genügend Raum bekommen hat, sich zu erklären.
Einige große Häuser, darunter das Deutsche Theater oder die Schaubühne, sollen nun angeblich deutlich weniger sparen müssen. Das Hebel am Ufer muss sogar nichts mehr beitragen zur Konsolidierung. Weil das Sparvolumen insgesamt aber gleich bleibt, muss an anderer Stelle das Geld wieder reingeholt werden. Zum Beispiel soll der Ausbau von Arbeitsräumen für Künstlerinnen und Künstler radikal reduziert werden. Ging es denn auch um solche Kürzungen im Detail oder ging es eher um das große Ganze?
Es ging um beides. Also mit auf dem Podium saßen Jens Hilje, der künstlerische Co-Leiter der Sophienseele, und Meneschke Wenzler, die Verwaltungs- und Vizedirektorin der Stiftung Deutsches Technikmuseum. Und zuerst ging es mal um eine Rekonstruktion der Ereignisse. Also im Januar hat der Finanzsenator klargemacht, es muss radikal gespart werden. Und mit den Kulturinstitutionen ist dann aber ja erst am 19. September klar darüber gesprochen worden. Also was ist eigentlich dazwischen passiert? Der Kultur Kultursenator hat da von verschiedenen Konzepten gesprochen, die man überlegt habe. Wirklich erklären konnte er diese Misskommunikation aber dann auch nicht. Daran entzündet sich ja aber die große Kritik, denn dass gespart werden muss, das war ja allen klar. Und Jens Hillje hat das dann so ausgeführt.
Es ist nicht so, dass wir überrascht sind. Wir sind enttäuscht, weil das, was wir zurückgegeben haben an Expertise, an Erfahrung, wurde nicht verarbeitet. Wir arbeiten auf der Grundlage von Sparlisten, die irgendwie in die Medien geleakt werden. Das ist das, was wir wahrnehmen als kurzfristig und chaotisch. Es gab keine Pläne. Es gibt bis heute keine Pläne.
Ja, und dass jetzt eine neue Liste im Umlauf ist, die größere Häuser entlastet, das sorgt jetzt nicht für weniger Verunsicherung. Menischke Wenzler sagte, das hätte sie wirklich in 20 Dienstjahren noch nie erlebt, dass KollegInnen im Januar jetzt wahrscheinlich Mitarbeitende nicht bezahlen können, deren Kündigungsfrist aber dann frühestens Mitte Februar endet. Und Jude Diallo hat auf all diese Vorwürfe dann Folgendes geantwortet.
Das, was wir jetzt gerade hier erleben in Berlin, das ist keine Situation, wo es eine Dysfunktionalität einer Kulturverwaltung oder die Kommunikationsschwäche des Kultursenators ist, was jetzt im Grunde genommen diese Situation hervorgerufen hat, in der wir uns befinden. Fakt ist, wir müssen diese 5 Milliarden einsparen. Und vielleicht einmal zur besseren Orientierung. Ich habe mit meinem Kollegen aus Köln gesprochen. Wir haben hier in Berlin 11,6%. Wir haben demnächst Einsparungen von 17%.
Also ich übersetze mal frei, egal wie viel wir jetzt mit euch geredet hätten, es hätte ja eh nichts geändert, schaut doch nach Köln und jammert nicht so viel. Und immer wieder sagte er auch, also zu aktuellen Listen werde er sich jetzt hier nicht äußern.
Das war jetzt das Konkrete, wie kam das große Ganze dazu?
Ja, indem Caroline Ehmke nach dem Kulturbegriff von Jude Diallo und auch der CDU gefragt hat, auch mit Blick darauf, dass es ja gerade die Projekte sind, die mit und für Menschen mit Migrationshintergrund arbeiten, wie die Berlin Mondiale, die mit diversen und queeren KünstlerInnen arbeiten, die jetzt wahrscheinlich abgeschafft werden. Und Diallo sagte, dass Kultur für ihn der Ort ist, Fragen zu diskutieren, die uns umtreiben. Er sagte dann aber auch,
weswegen wir dann halt beispielsweise auch die Frage durchaus mal diskutieren können, wenn etwas öffentlich gefördert wird, wie wir die Kultur und Kunstform denen erklären, die gar nicht daran partizipieren, dass sie das steuerlich mittragen.
Worauf dann Caroline Ehmke später erwidert hat, dass sie es durchaus nervös macht, wenn die CDU nahelegt, dass es eben auf der einen Seite die normalen Leute gibt und auf der anderen Seite die hohe Kultur. Also Kultur fördert, sagt sie, die demokratische Gesellschaft. Gerade deshalb wird sie ja von Rechtsextremen so stark angegriffen. Und emotional wurde es dann, als sich Thomas Ostermeier, der künstlerische Leiter der Schaubühne, aus dem Publikum zu Wort gemeldet hat und gesagt hat, wie falsch er das findet, unterschiedliche Milieus gegeneinander auszuspielen. Seine Mutter, sagte er, war Verkäuferin. In seinem Haus werden die Stücke über Klassismus gespielt von Didier Eribon, von Edouard Louis. Und dieses Ausspielen, das sei eben Populismus, wie es von rechts außen auch kommt. Und da hat Diallo dann gesagt, das ist jetzt ein Ton aus dem Zuschauerraum, der ist etwas verzerrt.
Ich würde mir wünschen, dass wir nicht immer in Drohszenarien und Untergangsszenarien verfallen, die genau das immer wieder bestätigen, womit die Menschen draußen kämpfen, nämlich, dass sie sagen, es ist alles so dunkel, alles so negativ. Sondern ich glaube, das sind auch hier Orte, wo Hoffnungen entstehen sollten. Und ich wundere mich, ich war vor wenigen Wochen in Tansania, da kann keiner von euch hinsichtlich Not und Leid und was auch immer mithalten. Aber dort ist die Hoffnung, der Begriff der Hoffnung und Zuversicht völlig anders ausgeprägt.
Sagt Jude Diallo, was Sie bisher gesagt haben, Frau Behrendt, klingt danach, als hätte er jetzt nicht unbedingt Schaden begrenzen können mit dieser Diskussion, oder?
Ich glaube nicht, aber sie hat dann doch ganz vieles gezeigt. Also erstens, Jude Diallo gibt wirklich keine schlüssigen Antworten auf Fragen, sondern antwortet in so einem, ja, eigentlich klassischen Whataboutism, also schaut doch mal nach Tansania, schaut doch nach Köln, statt dann über das Kommunikationsdesaster in Berlin zu sprechen. Und zweitens, dieser Kultursenator legt sich auf nichts fest. Also er verweist darauf, dass man dem parlamentarischen Prozess hier nicht vorgreifen darf, aber er sagt zum Beispiel nicht, hey, mit mir wird das und das auf keinen Fall passieren. obwohl Caroline Emke mehrfach gesagt hat, aber sie können doch mitentscheiden. Nein, es sieht so aus, als könne der Senator im Prozess nicht mitentscheiden. Und drittens, er kann gewisse Paradoxien nicht auflösen. Also einerseits sagt er, schaut auf die Wirtschaft, der geht's genauso schlecht wie der Kultur. Andererseits sagt er aber, lasst euch doch von der Wirtschaft sponsern. Oder auch, wir schaffen den Paternalismus in der Kultur ab, steht doch bitte auf eigenen Füßen. Andererseits bezieht er die Kulturschaffenden aber nicht ein, behandelt sie gerade nicht wie gleichberechtigte Partner. Also ich glaube, dieses Gespräch hat die Kulturschaffenden in ihrem Misstrauen gegen die CDU auch eher bestätigt und macht sie auch wachsamer. Also Jens Hilje sagte, wir müssen sprechfähiger werden, was die Ökonomie angeht. Soll heißen, die Kultur muss ab jetzt einfach viel klarer machen, wie gut sie eigentlich wirtschaftet.
Barbara Behrendt war für Fazit bei der Veranstaltung Streitraum an der Berliner Schaubühne. Endgültig im Parlament beschlossen wird der Haushalt am 19. Dezember. Vielen Dank für die Einschätzungen. Ernst Ludwig Kirchner ist einer der bekanntesten Maler des deutschen Expressionismus. Aber wer ist Lise Gouyer? Dieser Name ist weit weniger bekannt, dabei hat sie einen ganz wichtigen Beitrag zu seinem Genre geleistet, zu einem Genre, das Kirchner sehr am Herzen lag, nämlich die Textilkunst. Lise Gouyer hat nach den Entwürfen von Kirchner große, bunte Bildteppiche angefertigt. Vieles davon wird auch heute noch ausgestellt, ja, allerdings wird dabei nicht immer ihr Name erwähnt. Das Brücke-Museum in Berlin will nun deutlich machen, was Gouyer alles konnte. Claudia Wheeler hat die Ausstellung für uns besucht.
Die Geschichte der Textilkünstlerin Lise Gouyer beginnt mit einem Zufall. 1893 in Zürich geboren, schicken sie ihre Eltern mit 18 Jahren wegen starker Asthmaanfälle nach Davos, wo sie mit wenigen Unterbrechungen Zeit ihres Lebens bleibt. Als sie 1922 in Davos ein Bauernhaus mietet, findet sie dort einen alten Holzwebstuhl und beginnt mit dem Weben. Dieser Zufallsfund steht nun mitten in der Ausstellung.
Ich glaube, das war wirklich ein traditioneller Bauernwebstuhl aus der Zeit, also spätes 19. Jahrhundert. Und das ist halt das Schöne, weil man sieht, an diesem Webstuhl sind alle Bildteppiche, die in dieser Ausstellung gezeigt werden, sind an diesem Webstuhl entstanden.
Lisa Marei Schmidt, Direktorin des Brücke-Museums, vermutet, dass sich Lise Gouyer das Weben selbst beigebracht hat. Eine Autodidaktin also, die 1922 Ernst Ludwig Kirchner kennenlernt. Der interessiert sich schon lange für die Textilkunst und schlägt Lise eine Zusammenarbeit vor.
Kirchner hatte ja immer Interesse, an seinen Entwürfe ins Textile umzusetzen. Und er hatte schon in Dresdner Zeiten Affinität fürs Textilie, um seine Lebens-, seine Atelierwelten damit auszustatten. Und er brauchte aber natürlich immer Umsetzerinnen. Er hatte kein handwerkliches Können, was das Textile angeht.
In Lise Gouyer fand er die ideale Partnerin. Er macht Vorzeichnungen, sie übersetzt diese in Weberei. Aus dieser Arbeitsgemeinschaft entstehen bis zu Kirchners Suizid 1938 30 Bildteppiche. Bunte, farbenprächtige Teppiche mit komplexen Bildwelten. Die Schweizer Bergwelt mit ihren Menschen und Tieren, Badende, Tänzerinnen, Blumenbilder. Gewebt mit Wolle und Seide. In der Ausstellung hängen immer Skizze und ausgeführter Teppich nebeneinander. So kann man ganz wunderbar die Zusammenarbeit der beiden verfolgen und auch, wie sich diese im Laufe der Jahre immer mehr perfektioniert hat.
Bei dem ersten Beispiel von 1923 malt, also es ist halt fast wie ein Gemälde, weil Kirchner nicht nur das Motiv dieser Menschen in so einer paradiesischen Berglandschaft abbildet, sondern auch die Farbigkeit sehr vorgibt. Und später wird es sehr viel skizzenhafter.
Und Lise Gouyer setzt die Motive freier um, experimentiert.
Wenn man spätere Zeichnung, dann hat er sozusagen in 2 Minuten gefühlt eine schnelle Skizze entworfen und sie sitzt dann ein Jahr an der Umsetzung, die sich halt auch wirklich variieren. Und ich glaube, daran sieht man wirklich ihr Können und auch ihre Autorinnenschaft.
Ziel der Ausstellung ist es, die künstlerische Eigenständigkeit von Lise Gouyer in den Fokus zu stellen. Denn oft wurde und wird sie teilweise auch noch heute nur als einfache Weberin vorgestellt, als Gehilfin, die nach Kirchners Entwürfen arbeitet. Doch wo genau macht sich Autorenschaft fest?
Das ist nämlich ganz interessant, weil es wirklich bis dato häufig diese Teppiche in Museen oder auch Ausstellungen ausgestellt wurden und nur der Name Ernst Ludwig Kirchner drunter steht. Und das widerspricht eigentlich dem eigenen Verständnis, weil sie einige Teppiche wirklich mit LG signiert hat und das schon zu Lebzeiten Kirchners. Also er muss durchaus ihre Autorenschaft auch anerkannt haben.
Denn Gouyer hat an den Vorzeichnungen mitgewirkt, hat Anmerkungen gemacht und Wollfäden da eingefügt, wo Kirchner keine Farbe vorgegeben hat.
Das Schöne ist halt auch an dieser Vorzeichnung, dass man sieht, wie die beiden, also man kann sich wirklich vorstellen, wie die beiden nebeneinander gesessen haben und sich sozusagen über die Skizze gebeugt haben.
Nach Kirchners Tod gibt Lise Gouyer die Weberei vorerst auf und setzt sich 14 Jahre lang nicht mehr an ihren Webstuhl. Bis 1952 ein Kurator aus Zürich bei ihr vor der Tür steht und sie bittet, für eine große Kirchner-Ausstellung die Weberei wieder aufzunehmen. Da sich alle Vorzeichnungen in ihrem Besitz befinden, kann sie aus dem Vollen schöpfen.
Die waren halt sehr nachgefragt und sie kam zum Schluss auch gar nicht mehr nach. Es gab so viele Wünsche und Forderungen für Teppiche und sie hat halt bis zu ihrem Tod dann ab den 50er Jahren gewirkt.
In dieser zweiten Schaffensphase geht sie viel kreativer mit Kirchners Vorlagen um. Sie variiert Motive, interpretiert sie auf ihre eigene Art, löst einzelne Bildelemente aus großen Teppichen heraus und macht daraus eigenständige Arbeiten. In dieser Phase geht sie eindeutig über das reine Übertragen hinaus. Doch der Schatten von Ernst Ludwig Kirchner ist immer noch groß.
Also ich glaube, das Wissen über was das Handwerk bedeutet oder diese technische Fähigkeiten auch künstlerisch bedeutet, fehlt leider in den meisten Museen. Wir sind ja alle Kunsthistoriker und keine Praktiker. Und das ist halt auch ein Ziel der Ausstellung, dass man das wirklich auch vermittelt.
Die Ausstellung Lise Gouyer, eine neue Art zum Malen, ist noch bis Mitte März 2025 in Berlin im Brücke-Museum zu sehen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die kommen heute von Viktoria Eglau.
Der israelische Schriftsteller David Grossmann ist mit dem Marion-Dönhoff-Preis für internationale Verständigung und Versöhnung ausgezeichnet worden. Grossmann wurde für seinen Einsatz für die Versöhnung zwischen Israelis und Palästinensern mit dem Hauptpreis ausgezeichnet, wie die Zeit Verlagsgruppe in Hamburg erklärte. Der 70-Jährige sei inmitten von Krieg, Terrorismus und völliger Zerstörung eine Stimme der Vernunft, befand die Jury. Obwohl Fundamentalismus und Radikalismus auf beiden Seiten in Israel und unter den Palästinensern zunehmen, habe David Grossmann das Streben nach Dialog nicht aufgegeben. Die Verleihung fand heute im Deutschen Schauspielhaus in Hamburg statt. Die Künstlerin Hito Steyerl bekommt im kommenden Jahr den Erich-Fromm-Preis. Die Jury teilte mit, Steyerls Arbeit an der Schnittstelle von bildender Kunst und Film sei Gesellschaftsanalyse und Gesellschaftskritik mit den Mitteln der zeitgenössischen Kunst. Die Preisverleihung findet im März in Stuttgart statt. Die Auszeichnung ist mit 10.000 Euro dotiert. Die 58-jährige Hito Steyerl ist eine der international wichtigsten Gegenwartskünstlerinnen. Die in Berlin lebende Kunstprofessorin experimentiert mit medialen Präsentationsformen und setzt sich kritisch mit künstlicher Intelligenz auseinander. Mit dem Erich-Fromm-Preis werden Menschen ausgezeichnet, die Hervorragendes für den Erhalt oder die Wiedergewinnung humanistischen Denkens und Handelns im Sinne des Sozialpsychologen Erich Fromm geleistet haben. Mehr als 1000 Websites soll es geben, die Manga-Comics illegal und kostenlos weitergeben. Eine von der japanischen Kulturbehörde entwickelte KI soll nun darauf angesetzt werden, das Internet nach solchen Seiten zu durchsuchen. Nach Angaben der Behörde wird der Zeichentrickfilm- und Manga-Industrie durch die Internetpiraterie schwerer Schaden zugefügt. Im Erfolgsfall könnte die neue KI auch auf andere Inhalte wie Musik und Film angewendet werden, hieß ist. Japan, die Heimat weltberühmter Mangas wie Dragon Ball, betrachtet die Kreativwirtschaft als Wachstumsmotor. Sie haben eine bewegte Geschichte hinter sich. Die legendären Rubinpantoffeln, die die Schauspielerin Judy Garland in Der Zauberer von Oz trug. Nun sind sie bei einer Auktion in Dallas für umgerechnet 26,5 Millionen Euro versteigert worden. Vor fast zwei Jahrzehnten waren die Schuhe aus dem Judy Garland Museum in Grand Rapids, der Heimatstadt Garlands, gestohlen worden. 2018 wurden sie vom FBI wiedergefunden. Die Pantoffeln waren eins von mehreren Paaren, die Judy Garland während der Dreharbeiten zum Zauberer von Oz trug. In dem Film muss Dorothy, um von Oz nach Kansas zurückzukehren, dreimal mit den Absätzen klicken und wiederholen: "There's no place like home." Zu den Bietern gehörte auch das Judy Garland Museum, das versucht hatte, mit einer Spendenaktion Gelder für den Kauf zusammenzubekommen. Der Versuch war nicht von Erfolg gekrönt.
In Hamburg weht oft ein frisches Windchen und das jetzt auch durch das Hamburg Ballett. Nach legendären 51 Jahren im Amt hatte John Neumeier dieses Jahr Platz gemacht für einen neuen Intendanten. Der Deutsch-Argentinier Demis Volpi ist zur Spielzeit 2024-25 auf dessen Posten gerückt. Und das ist für den 39-Jährigen natürlich eine große Aufgabe. Denn einerseits muss er neue Akzente setzen, andererseits gilt es, das Hamburger Publikum nach so vielen Jahren Neumeier nicht zu verschrecken. Seinen Einstand hat Volpi längst gegeben, aber heute stand die erste Uraufführung auf dem Programm. Das Stück Slow Burn der kanadischen Choreografin Asia Barton. Mit Slow Burn war dann auch der gesamte Abend überschrieben, obwohl es auch noch eine zweite Produktion gab, ein Stück von William Forsythe. Elisabeth Niering hat sich den Abend für uns angesehen. Bleiben wir doch erstmal bei der Choreografin Asia Barton und ihrem Stück. Slow Burn steht für das langsame Heranreifen von Gefühlen. Passt der Titel denn zu dem, was man sehen konnte?
Ja, das würde ich schon sagen. Es ist ein überwiegend eher unaufgeregtes Stück mit vielen dynamischen Bewegungsakzenten, die aber nichts daran ändern, dass das Ganze eher so einen getragenen oder auch entspannten Duktus hat in Kombination mit einer großen Vielfältigkeit der Bewegung. Slow Burn ist ein Stück, in dem die Farben Gelb, Rot und Orange dominieren, vor allen Dingen in den Kostümen, aber auch in der Lichtregie. Die Tänzerinnen und Tänzer, die tragen so bauschige Röcke mit mehreren Schichten, weite Oberteile oder auch weite Hosenanzüge, an die so dicke Stoffblumen genäht sind. Und im Mittelpunkt der Choreografie steht, würde ich mal sagen, die Spannung zwischen der Gruppe oder zwei verschiedenen Gruppen von Tänzerinnen und Tänzern und zwei weiblichen Tänzerinnen, die eine herausragende Position haben, die immer wieder alleine oder zu zweit auftauchen, sich so ineinander verschlingen, unisono, aber doch ganz individuell tanzen. Das sind die weisen Frauen und die beiden werden großartig getanzt von Silvia Azzoni und Madoka Tsukai, die überhaupt eine meiner absoluten Lieblingstänzerinnen am Ballett Hamburgs ist.
Asia Barton arbeitet ja regelmäßig mit dem Komponisten und Jazz-Trompeter Ambrose Ecken-Mussery zusammen. Wie seine Musik zu dem Stück klingt, da können wir mal kurz reinhören. Wie war das? Wie haben Musik und Tanz zusammengefunden?
Ja, die Musik von Ambrose Ecken-Mussery ist sehr vielschichtig. Sie erinnert manchmal an Filmmusik, manchmal sogar an Hollywood, aber auch an die Musiken für erzählerische Ballette. Ganz selten wird sie auch mal pathetisch. Und die unterfüttert die Choreografie so mit einem Strom, ich würde jetzt mal so sagen, an nicht-narrativer Theatralik, also an so einem theatralen musikalischen Geschehen, was so eine bestimmte Erwartung der Choreografie gegenüber evoziert. Und die Tänzer, die wechseln selber so von ganz neutral, fast ein bisschen zeremoniell im Duktus über Momente, in denen sie so an Figuren aus Balletten wie zum Beispiel Petruschka erinnern, also an Puppen oder harlekinhafte Gestalten, bis hin zu Szenen, wo sie so in Gruppen kommen, wo sie so an Vogelschwärme erinnern. Ich musste auch manchmal an das berühmte Ballett Sacre du Printemps denken. Also, und auch das Bewegungsmaterial oder Repertoire versammelt ganz unterschiedliche Einflüsse. Also wir sehen so Momente vom klassischen Ballett, weiche zeitgenössische Tanzelemente, modernen Tanz aus den 20er, 30er Jahren des 20. Jahrhunderts, Flamenco-Elemente, Elemente des Rakschaki, das, was man früher Bauchtanz genannt hat. Und vieles wird nur so ganz wie nebenbei eingewoben. Insgesamt gewinnt die Choreografie in Kombination mit der Musik aber dadurch eine große Vielfältigkeit.
Bei dem zweiten Stück, das heute Abend auf dem Programm stand, das kam ja von William Forsythe, das Stück Blake Works 5, The Bar Project. Das ist ein Stück, das von der Pandemie geprägt ist. Er hat, wie so viele andere Choreografen damals auch, Proben über Zoom abgehalten. Aber von der Pandemie wollen wir doch eigentlich alle nichts mehr wissen, sieht man dem Stück den Corona-Hintergrund an.
Also zumindest in einigen Szenen kann man sich das denken, wenn man das weiß. Ungefähr in der Mitte des 30-minütigen Stücks gibt es einige Sequenzen, in denen die Tänzerinnen und Tänzer so einzeln an der Stange tanzen. Und diese Stange, die sieht man auch nur in so einem Ausschnitt, die ist so rechts und links von Vorhängen begrenzt. Und es ist dann schon fast ein bisschen die Zoom-Perspektive. Und die Tänzerin an der Stange tanzen zu lassen, das hat natürlich schon mit der Corona-Zeit zu tun, nämlich als es klassischen Tänzerinnen in der ganzen Welt nicht erlaubt war, ihre Arbeitstage wie gewohnt zu beginnen, nämlich jeden Tag, jede Probe, jedes Training erstmal an der Stange anzufangen. Es wird aber in diesem Stück nicht nur an der Stange getanzt. Die Black Works 5, die beginnen eigentlich eher ein bisschen sperrig mit Einzelauftritten in der Mitte des Raums, wo sich aber die Körper schon so sehr Forsyth-mäßig verschrauben, nach allen Seiten ausgreifen, sich auseinanderziehen und dann wieder zusammen spiralisieren. Und das Tolle an diesem Stück ist aber, dass es sich immer wieder steigert, dann in verhaltene Momente zurückfällt und zum Schluss hin dann nochmal so ganz auffährt in so ganz energetisierende Bewegungssequenzen der ganzen Gruppe. Und da muss man wirklich sagen, wie könnte es anders sein, das war wirklich total begeisternd.
Und dann blicken wir noch zum Schluss auf Demis Volpi, der diesen Abend kuratiert hat. Er hat nun aufs Programm gesetzt eben ein Stück von Forsyth, der 74 ist. Azure Barton ist wesentlich jünger, gilt ihr als Upcoming Star. War das ein guter Neustart für das Ballett Hamburg?
Ja, ich denke schon. Also das Hamburger Publikum hat auf jeden Fall beide Werke sehr warm und begeistert aufgenommen. Das ist ja, ich sage mal, nach 51 Spielzeiten John Neumeier sicher nicht so ganz einfach geschickt zu programmieren. Man soll, wie Sie schon gesagt haben, neuen Wind reinbringen, aber keinen Sturm entfachen. Und unter diesen Voraussetzungen macht man, sage ich mal, mit Forsyth ja sowieso eigentlich gar nichts falsch. Ich fand das auch interessant, dass also auch die Tänzer sich da auch erst so ein bisschen reingewöhnen müssen. Einige haben es schon ganz wirklich fantastisch getanzt. Bei anderen ist noch ein bisschen Luft nach oben offen. Da bin ich auch gespannt, wie das in einem Jahr aussieht. Und die Entscheidung, die Kanadierin Azure Barton mit einer Neuproduktion zu beauftragen, fand ich auch war eine sehr gute für heute Abend. Insofern, ich freue mich über diesen Neustart.
Elisabeth Nehring über Slow Burn am Ballett Hamburg. Zu sehen noch an vielen Terminen im Dezember und im Januar auch noch. Vielen Dank.
Gerne.
Sensationen in der Archäologie sind selten. Oft heißt es für Wissenschaftler stattdessen, Staub von unscheinbaren Scherben pusten, Akten studieren, Tagungen besuchen. Kein Wunder also, dass die wenigen großen Funde, die es ja dann doch mal gibt, umso mehr Beachtung finden. Zum Beispiel im Jahr 1997, da taucht in Rheinland-Pfalz eine Schädelkalotte auf, also sozusagen die knöcherne Schädeldecke. Und dieser Fund wird damals als ältester Beweis für die Anwesenheit von Neandertalern in Rheinland-Pfalz gefeiert. Oder 2015, da wird angeblich das lang gesuchte Schlachtfeld von Riol gefunden. Römische Münzen und Waffen sollen das damals nahelegen. Inzwischen sind allerdings beide Sensationsfunde mit einem großen Fragezeichen versehen, denn der Archäologe, dem die Entdeckungen zugeschrieben werden, steht unter dem Verdacht, seine Fundstücke manipuliert zu haben. Was bedeutet das für die Geschichtsschreibung und für die Wissenschaft? Darüber konnte ich vor der Sendung mit der Paläontologin und Geowissenschaftlerin Madeleine Böhme sprechen. Guten Tag.
Schönen Tag.
Die genannten Fälle werden gerade überprüft, eine abschließende Bewertung liegt noch nicht vor. Deshalb geht es nicht darum zu verurteilen, sondern darum zu verstehen. Also, dem Archäologen werden Manipulationen vorgeworfen, aber Manipulationen in welcher Form?
Ja, sofern ich das verstanden habe, ist da ein Vorwurf, dass ein Neandertaler Schädelfund aus dem Jahre 1997 kein Neandertaler ist, sondern ein moderner Mensch. Ein Mensch, der aus dem Mittelalter stammt und der fälschlicherweise für einen Neandertaler ausgegeben wurde. Und die anderen Vorwürfe kann ich auch nur aus dem Hören sagen, dass also hier die Fundzuordnung von archäologischen Funden, von römischen Funden, von Münzen fälschlich gemacht wurde, um ein vermeintliches Ergebnis hervorzurufen.
Der Tagesspiegel schreibt, dass sich der Fall zu einem der größten Wissenschaftsskandale der deutschen Nachkriegsgeschichte entwickeln könnte. Würden Sie dazu stimmen?
Das kann man generell noch nicht wirklich sagen, aber wenn sich das bewahrheitet, ist schon eklatant. Und in der deutschen Nachkriegsgeschichte, denke ich, gab es nur wenige vergleichbare Fälschungsskandale. Also insofern kann es passieren, ja.
Sie selbst haben ja in Ihrer Karriere große, bedeutende Funde auch gemacht, etwa die Knochenfunde im heutigen Allgäu. Die zeigen, dass sich der aufrechte Gang bereits vor 11,6 Millionen Jahren eben dort entwickelt hat. Solche Funde bringen die Wissenschaft nach vorn, aber natürlich auch die Forscher, oder?
Ja, also das ist sicherlich richtig, was Sie sagen, dass also durch einen bedeutenden Fund man auch die Person, die Forschungsperson in den Fokus rückt. Aber das liegt an der Natur der Sache, denn letztendlich Analysen werden von Personen gemacht und häufig ist es natürlich dann die Person mit diesen Analysen verbunden. Im Positiven, aber wie auch im Negativen natürlich. Also es gibt natürlich wissenschaftlichen Ehrgeiz und der ist beim gewissen Personenkreisen, also gewissen psychologischen Personentypen besonders ausgeprägt. Also wenn die narzisstische Veranlagung zu stark ist, kann der eigene Fund überhöht werden, auf der einen Seite, also verbal überhöht, oder eben im ganz schlimmen kriminalistischen Fall auch gefälscht werden. Das ist leider auch ein bisschen Teil unserer menschlichen Natur und deswegen gibt es ja eigentlich eine ganze Reihe von Mechanismen, um das möglichst zu verhindern.
Ja, aber was ist denn da im Wissenschaftsbetrieb los? Also dass Zweifel auch an vermeintlich sensationellen Funden wie hier erst Jahre später laut werden?
Ja, das kann ich nicht sagen, wieso es erst Jahre später passiert. Dazu kenne ich die Details nicht richtig. Aber es ist so, dass normalerweise bei öffentlichen Geldern, die verwendet werden, also von der Deutschen Forschungsgemeinschaft, gibt es wirklich ganz gute, klare Richtlinien über die wissenschaftliche Praxis. So werden viele vermeintliche Fälschungen auch zumindest sehr schwer gemacht. In dem besagten Fall handelt es sich um Landesgelder, wo wahrscheinlich dann keine wissenschaftliche Überprüfung verbunden war. Hinzu kommt natürlich, dass bedeutende Funde immer auch bedeutend publiziert werden sollten. Das heißt also in einem entsprechenden Fachjournal mit entsprechendem Überprüfungsverfahren durch meistens internationale Gutachter. Das ist wohl in den ganzen Fällen hier nicht passiert. Das heißt also, man hat also auch die Sensation erklärt, bevor es überhaupt eine Publikation beziehungsweise eine international geprüfte Publikation gab. All das sind dann Fehler und Fehler auch bei den Beteiligten, die die Sensation behaupten, ohne sie eigentlich belegt zu haben. Und dann kommen die Medien ins Spiel, die nehmen das dankend auf, greifen das auf und machen daraus dann eine größere Geschichte gegebenenfalls.
Wenn wir jetzt mal auf gesicherte Fake-Funde gucken, da gab es im Jahr 1912 einen besonders spektakulären Fall in England. Angeblich wurden Überreste eines Urzeitmenschen gefunden. Das lange gesuchte Bindeglied zwischen Affe und Mensch sollten diese Funde darstellen. Einige Jahre später stellte sich dann heraus, das war nur eine dreiste Fälschung. Was hat das damals bedeutet für die Wissenschaft?
Ja, das war nicht nur einige Jahre später, sondern über 40 Jahre später. Also diese 40 Jahre, die haben die Wissenschaft unglaublich ausgebremst und in eine falsche Richtung gelenkt. Das war 1912 in England. Da hat ein Amateur einen Schädel gefälscht aus menschlichen Schädelresten und die eines Orang-Utans zusammengeklebt und behauptet, er hätte diese Funde in einer Kiesgrube in der Nähe von London gemacht. Und man nannte ihn den Piltdown-Schädel. Und er war so primitiv, er war also anatomisch noch primitiver als ein Neandertaler, noch primitiver als der Heidelberger Mensch, der Homo heidelbergensis. Und mit diesem Fund rückten die englischen Anthropologen, die ihn dann begutachtet haben, publiziert haben, auch England in das Zentrum der Menschwertung sozusagen. Das war damals ein großes Thema, von woher kommt der Mensch? Und mit diesem Fund war auf einmal England der Ursprung der Menschheit. Das Ganze passierte natürlich nicht irgendwann im luftleeren Raum, sondern kurz vor dem Ersten Weltkrieg. Das war schon auch eine Zeit, wo auch nationaler Dünkel eine wichtige Rolle spielte. Und die Fälschung flog dann in den 50er Jahren, also nach dem Zweiten Weltkrieg, erst auf. Aber in dieser Zeit hat sie Unheil angerichtet. Beispielsweise sind die allerersten Funde aus Afrika sind verlacht worden. Sie sind als unbedeutende Menschenaffen dargestellt worden, weil ja der berühmte Piltdown-Schädel in England gefunden worden ist. Es hat also Jahrzehnte gedauert, bis sozusagen Afrika seinen Platz sozusagen, bis man ahnte, na, in Afrika gibt es Teile der menschlichen Evolution, die relevant sind.
Erwarten Sie nun auch in diesem aktuellen Fall, egal wie es ausgeht, einen Schaden für die Archäologie?
Auf keinen Fall vergleichbar mit dem Piltdown-Schädel. Fälschung. Denn hier handelt es sich ja nun doch um Dinge, von denen ich zumindest jetzt gehört habe, die jetzt nicht ganz die Welt bewegen. Ich glaube, der größte Schaden wird auf der einen Seite für die Landesarchäologie in Rheinland-Pfalz passieren und natürlich für die Wissenschaft generell, für das Ansehen in Deutschland. Denn das Ansehen der Wissenschaft hat ja in den letzten Jahren durch vielfältige Dinge gelitten, also in der Bevölkerung. Und dann sind solche Fälschungsskandale, die potenzieren das.
Das sagt Madeleine Böhme, sie ist Paläontologin und Geowissenschaftlerin an der Universität Tübingen. Haben Sie vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Und hier kommt jetzt der Blick in die Feuilletons von morgen, zusammengestellt von Florian Werner.
Wo könnte die Liebe sein? In meinem pochenden Herzen ist sie verborgen. Was ist Liebe? Ein goldener Faden, der Herz mit Herz verbindet. Die Zeilen stammen nicht etwa von einem Häkeldeckchen, sondern von der südkoreanischen Literaturnobelpreisträgerin Han Kang. Zu ihrer Ehrenrettung muss man sagen, sie schrieb sie im Alter von 8 Jahren. Han Kang entdeckte das Werk unlängst beim Ausräumen des Kellers. Was beweist, auch Literaturnobelpreisträgerinnen haben einmal klein angefangen. Das beharrliche Fragen, sei es nach Liebe, Schuld oder den Ursachen von Gewalt, so erklärte sie am Samstag in Stockholm, ziehe sich wie ein goldener Faden durch ihr Werk. Das Schreiben endet nicht damit, dass ich Antworten finde, sondern an einem Punkt, an dem ich das Ende dieser Fragen erreiche und mich durch sie verändert fühle. Ich kehre nie als dieselbe Person zurück, die den Roman begonnen hat. Die Literaturnobelpreisträgerin Han Kang in ihrer Preisrede, die Frankfurter Allgemeine Zeitung in leicht gekürzter Fassung wiedergibt. Bleiben wir bei der Literatur, wenn auch ganz anderer Art. In der Welt steht der legendäre Gangster-Rapper Ice-T dem Journalisten Martin Scholz Rede und Antwort. Anlass ist die Veröffentlichung seines neuen Albums Merciless. Im Interview bezeichnet sich der Rapper ganz unbescheiden als Stephen King des Hip-Hop und erklärt, warum ihm die Verleihung des Pulitzer-Preises im Jahr 2018 an seinen Kollegen Kendrick Lamar so viel bedeutet. Wir sind alle stolz auf Kendrick. Dass er diese Auszeichnung bekam, zeigt, dass Hip-Hop inzwischen als Kunstform respektiert wird. Zum Teil kann ich ja verstehen, dass es mit dieser Wertschätzung etwas länger gedauert hat. Rap ist oft so schnell, dass der durchschnittliche Hörer gar nicht mitbekommt, worüber wir eigentlich reden. Außerdem, so könnte man hinzufügen, wurde dem Genre zunächst vorgeworfen, dass es die Jugend verdumme und verderbe. Diese Rolle wird im Hip-Hop heute von TikTok, Instagram und Co. streitig gemacht. Um deren schädliche Auswirkungen auf das heranwachsende Gehirn zu beschreiben, wurde von der Oxford University Press gerade der Ausdruck Brain Rot zum Wort des Jahres gekürt. Wäre ein Social-Media-Verbot für unter 16-Jährige nach australischem Vorbild auch für Deutschland sinnvoll? Will die Taz von ihrem Kolumnisten Friedrich Küppersbusch wissen. Der antwortet gewohnt bärbeißig, wäre der Ausschank von Alkohol und freier Eintritt ins Pornokino für Kinder sinnvoll? Selbstverständlich erwarten wir von den Anbietern einschlägiger Sauereien, dass sie ihren Schlamm nicht auf Minderjährige kippen. Chatprogramme und Gaming-Plattformen bleiben zugänglich, also Kinder, was wollt ihr denn noch? Fortschritt ist, wenn die Blagen sich selber was ausdenken, um ihre Hirne zu verrotten. Sicherlich nicht an Brainrot leidet die große englische Schauspielerin Judi Dench, die am Montag 90 Jahre alt wird. Angeblich kann sie noch heute ganze Shakespeare-Rollen, die sie vor Jahrzehnten gespielt hat, auswendig. Dennoch war auch sie manchmal vergesslich, wie Maria Wiesner in der FAZ berichtet. Bei einer Aufführung von Das Wintermärchen verquatschte sich Kenneth Branagh mit ihr während einer Umbaupause. Kurz bevor der Vorhang sich hob, fiel ihr auf, dass sie ihren Rock in der Garderobe vergessen hatte. Sie rannte zurück, schaffte ihren Einsatz, musste das widerspenstige Stück hinten zusammenraffen. Den Rest des Stücks spielte sie mit den Händen hinter dem Rücken, so Branagh. Wer seine Rollen kennt, braucht keine Gestik. Wir wünschen Dame Judi Dench mit überschwänglichen Gesten herzlichen Glückwunsch.
Das war nun Fazit. Am Mikrofon war Christoph Reimann. Haben Sie eine gute Nacht.